So, meine Damen und Herren, ja, das ist der Evaluationsbogen. Sie kennen das ja sicherlich. Füllen Sie es aus. Gut, wir hatten uns in der letzten Stunde mit Enzymgenetik beschäftigt. Ein wichtiges Thema, muss ich sagen. Nochmal ganz schnell zur Wiederholung. Bei der Enzymgenetik bestimmt man sozusagen die Umsetzung, also die Geschwindigkeit, Ausgangsgeschwindigkeit oder Anfangsgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Substratkonzentration. Und man bekommt dann bei konstanten Enzymkonzentrationen eine Maximalgeschwindigkeit, die sich ergibt aus der maximalen Komplexierung des Enzyms mit Substrat. Diese Maximalgeschwindigkeit, die nähert sich, wie gesagt, asymptotisch mit steigender Substratkonzentration, sodass man sie nur schwer bestimmen kann, eigentlich gar nicht bestimmen kann, ja, weil sie sich eben asymptotisch nähert. Und sie ist natürlich abhängig von der Enzymkonzentration. Unabhängig von der Enzymkonzentration, aber damit im Zusammenhang steht die halbmaximale Geschwindigkeit, die eine Konstante ist für das entsprechende Enzym. Sie wird angegeben als Substratkonzentration, wird also hier unten abgelesen und ist, wie gesagt, eine wichtige Konstante für das entsprechende Enzym-Substrat-Paar. Gesetzmäßigkeit dieser Reaktion hier, beziehungsweise dieser Eigenschaften, ist wiedergegeben in der Michaelis-Menten-Gleichung. V ist gleich V max mal S durch Km plus S, so lautet diese Formel. Die Leineweber und Berg haben diese mathematische Ableitung oder diese Formel hier umgewandelt in eine Gerade, indem sie sozusagen den Kehrwert gebildet haben, aus dieser Formel den Kehrwert gebildet haben. Daraus kann man dann sehr genau den Vmax ableiten, also 1 durch Vmax ist das, was man hier dann abliest, hier an der Schnittstelle mit der Konzentration 0 hier. Genauso kann man hier ableiten, 1 durch Km, hier sozusagen dieser Schnittpunkt hier, der hier abzulesen ist. Also das ist die Steigung ist Km durch Vmax. Das ist also eine sehr gute Möglichkeit, Km und Vmax hier experimentell zu ermitteln. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie das machen werden im Biochemie-Praktikum, aber Sie sollten zumindest sich da was drunter vorstellen können, weil es eben extrem wichtig ist. Hier nochmal aufgezeichnet, dass tatsächlich das Vmax sozusagen sich erhöht, proportional ist zur Enzymkonzentration, aber das Km praktisch immer konstant bleibt. Ja, wenn Sie die halbmaximalen Geschwindigkeiten hier abmessen, dann sehen Sie, dass sozusagen diese Extrapolation hier immer identisch ist. Ist also Km tatsächlich eine Konstante, ist eine Substratkonzentration für eben dieses Paar aus Substrat und Enzym. Wir haben gesagt, die Km-Werte liegen bei Enzymen in der Größenordnung von 10 hoch minus 6 bis 10 hoch minus 9. Und je kleiner der Km ist, also umso größer ist die Affinität des Substrats zum Enzym. Das Ganze ist natürlich nicht linear, ja, das ergibt sich aus dieser Kurve hier. Das heißt, wenn man 90% Vmax, wenn man 90% Vmax erreichen will, dann muss man, da muss man sozusagen 9-fach Km als Substratkonzentration anbieten. Dann erreicht man eine 90% der Maximalgeschwindigkeit. Bei 80% sind es 4 Vmax und bei 50% eben 1 Km. Das geht immer so weiter, würden Sie 99% Vmax haben, dann wird das entsprechend hier 99 km bedeuten und so weiter. Die enzymatischen Reaktionen haben ein Temperaturoptimum. Auch das muss man wissen. Dieses Temperaturoptimum ergibt sich zum einen natürlich aus der Gesetzmäßigkeit, dass sich chemische Reaktionen beschleunigen, je höher die Temperatur ist. Ja? Auf der anderen Seite geht es natürlich nicht unendlich so weiter, hier exponentiell so weiter, sondern es gibt hier ein Optimum bei den Enzymen, weil irgendwann dieses Enzym beginnt zu denaturieren. Wir haben ja gesagt, die Enzyme leben durch ihre dreidimensionale Struktur, die ihrerseits wieder gebildet wird oder fixiert wird sozusagen durch schwache Wechselwirkungen. Und wenn Sie in dieses System Energie reinbringen in Form von Wärme, dann fallen diese Wechselwirkungen auseinander und dann fällt das Enzym auseinander und denaturiert. Und deshalb geht dann die relative Aktivität drastisch wieder runter, bis das Enzym ja komplett denaturiert ist. Und das ist also... Enzyme ein Temperaturoptimum haben, ja, das kann man ermitteln, das kann man errechnen, das ist für jedes Enzym irgendwie anders, ja, je nachdem wie stabil das zusammengehalten wird durch Wechselwirkungen. Und damit man da nicht drauf angewiesen ist, auf die Ermittlung dieses Optimums, gibt es eine Konvention und die heißt, dass man enzymatische Reaktionen, vor allen Dingen, wenn sie in der klinischen Chemie eine Rolle spielen, also bei uns in der Biochemie, dass man sie dann, also in der medizinrelevanten Biochemie, dass man sie dann bei 25 Grad misst. Also wenn Sie zum Beispiel ich hatte Ihnen letztens gesagt, in der letzten Stunde gesagt, dass Sie zum Beispiel die Enzymkonzentration messen können über eine solche Reaktion. Nehmen wir mal an, Sie haben einen Herzinfarkt gehabt, gehen Zellen auf, dann wird Laktatehydrogenase ins Plasma freigesetzt, wo sie normalerweise nicht drin ist. Dann können Sie diese Menge an Enzym ermitteln über eine solche enzymatische Reaktion. Ja, wir haben gesagt, die Menge an Enzym bestimmt letztlich Vmax, also da gibt es diese Proportionalität. Und sowas bestimmt man heute bei 25 Grad. Das heißt, wenn Sie in der klinischen Chemie, also im Labor, Enzymaktivitäten bestimmen, zum Beispiel Gamma-GT, LDH oder was auch immer, ja, also als diagnostische Parameter Enzymaktivitäten bestimmen, dann müssen Sie das in einer Apparatur machen, in einem Photometer, das sind meistens optische Tests, die da zur Anwendung kommen, dann müssen Sie das in einem Photometer machen, das eine temperierte Küvette hat, also wo Sie sozusagen die Reaktionstemperatur festlegen können, damit Sie hier an dieser Konventionstemperatur 25 Grad messen und nicht irgendwo. Ja? Also man misst alle biochemisch, also diagnostisch relevanten Parameter, enzymatischen Parameter bei 25 Grad. Das sollte man wissen. Dann haben Enzyme auch ein pH-Optimum, also nicht nur ein Temperaturoptimum, sondern auch ein pH-Optimum. Auch hier wieder sehen Sie ein relativ scharfes Optimum. Sie kommen, sagen wir mal, hier vom Sauren, ja, das sind kleine pH-Werte, 1, 2, 3, 4, 5. Da ist das Enzym denaturiert. Ja, also da ist es so sauer, die Umgebung, dass das Enzym denaturiert. Enzyme denaturieren natürlich in Säure, genauso wie sie in Alkali reagieren. Und nur in einem bestimmten Bereich, in aller Regel, mit ganz wenigen Ausnahmen, um den physiologischen pH herum, also um pH 7 herum, haben diese Enzyme ein pH-Optimum, das, wenn es überschritten wird, sehr schnell wieder dazu führt, dass das Enzym denaturiert und demzufolge komplett seine Funktion verliert, seine Aktivität verliert. Eine Ausnahme ist zum Beispiel Pepsin. Ja, das wirkt ja, das hat enzymatische Aktivität im sauren Magenmilieu. Da haben Sie ein pH-Optimum hier im sauren. Aber die meisten Enzyme, bei den meisten Enzymen ist das pH-Optimum um den um den physiologischen pH, also um pH 7 herum, sagen wir mal. Ne? Und hier ist die Konvention, dass man enzymatische Reaktionen am pH-Optimum misst. Okay? Also nochmal, wenn Sie enzymatische Diagnostik machen, also Diagnostik auf Enzymbasis, was extrem oft vorkommt, muss man sagen, ja, dann messen Sie bei 25 Grad und am pH-Optimum. Und Sie können in den Tabellen können Sie nachlesen, erstens, was ist der KM, ja, für das Enzym-Substratpaar, und Sie können auch nachlesen, wo ist das pH-Optimum für dieses Enzym. Und dann müssen Sie natürlich solche Reaktionen in gepufferten Systemen machen, eben in Systemen, die eine Pufferkapazität haben, hier um das pH-Optimum herum. Ja. Also alle enzymatischen Reaktionen werden nicht in Wasser gemessen, sondern in Puffern, in gepufferten Systemen, wobei die Puffer so ausgewählt werden, dass sie um das pH-Optimum herum tatsächlich puffern. Dann haben wir noch kurz zu den Isoenzymen zwei Worte zu verlieren. Isoenzyme sind sozusagen enzymatische Aktivitäten, die redundant vorhanden sind, aber von unterschiedlichen Molekülen ausgeführt werden. Also sie katalysieren dieselbe Reaktion, unterscheiden sich aber durch die Aminosäuresequenzen. Sie haben zwei verschiedene Enzyme, die aber dieselbe Reaktion katalysieren, können verschiedene Affinitäten zum Substrat haben. Also, dass verschiedene Moleküle sind, können sie auch verschiedene KMs haben. Sie können innerhalb derselben Zelle auftreten und diese Enzymmuster können im Laufe der Entwicklung einer Zelle, können sie im Laufe der Entwicklung einer Zelle verändern. Also auch hier wieder Lactatehydrogenase ist hier ein Beispiel. Da gibt es unterschiedliche Enzymmuster, Isoenzymmuster an unterschiedlichen Organen, beispielsweise am Herz und so weiter, die auch wieder diagnostisch von Bedeutung sein können. So, jetzt müssen wir noch kurz über die Hemmung der enzymatischen Reaktion sprechen, weil die fast pharmazeutisch relevanter ist als die eigentliche enzymatische Reaktion. Also die enzymatische Reaktion ist was Physiologisches, ne? Aber Sie können hier eingreifen, intervenieren durch Hemmstoffe, indem Sie diese Reaktion inhibieren. Das sind eben Arzneimittel und deshalb ist die Hemmung einer enzymatischen Reaktion natürlich eine ganz wichtige Sache. Wir haben hier ein Enzym mit dem aktiven Zentrum hier und in dieses aktive Zentrum bindet normalerweise ein Substrat. Aber es kann auch ein Inhibitor, also ein zweites Molekül in dem aktiven Zentrum dieses Enzyms binden, das selbst kein Substrat ist, aber das seinerseits verhindert, dass das Substrat bindet. Also sozusagen die Stelle hier, die Andockstelle für das Substrat blockiert und damit die Zugänglichkeit des Substrats an das Enzym blockiert. Das nennt man eine Enzyminhibition. Also hier besetzt der Inhibitor das aktive Zentrum und das Substrat kann nicht mehr ran. Das ist eine wichtige Sache. Also viele Arzneimittel, viele Wirkstoffe wirken an Enzymen im Sinne von Inhibitoren. Ja. Da gibt es drei Formen der enzymatischen Hemmung. Das eine ist die kompetitive Hemmung, das andere die nicht kompetitive Hemmung und die sogenannte allosterische Enzymregulation. Das sind diese drei Möglichkeiten, die hier eine Rolle spielen. Nun, der erste Fall ist die kompetitive Hemmung eines Enzyms. Unter kompetitiver Hemmung versteht man eine Hemmung, die am aktiven Zentrum direkt abläuft. Also, wie das Bild so eben zeigte, wir haben das aktive Zentrum. Das bietet eine gewisse biologische Oberfläche für ein Substrat, was da reinpassen kann. Und Sie bieten jetzt ein zweites Molekül an, sozusagen in der Oberfläche ganz ähnlich ist, aber das selbst kein Substrat ist. Also Hemmung am aktiven Zentrum. Wenn Sie das jetzt quantifizieren, diese Situation in Form einer Michaelis-Menten-Auftragung, dann sehen Sie, dass sozusagen die Geschwindigkeit in Gegenwart des Inhibitors abnimmt, aber irgendwann Vmax erreicht wird. Also die maximale Geschwindigkeit lässt sich erreichen. Und Sie müssen sich das so vorstellen, dass Sie also wir haben hier ein Enzym mit dem aktiven Zentrum und jetzt haben Sie zwei Moleküle, die da sozusagen reinpassen in dieses aktive Zentrum. Ich sage mal so, das ist das Substrat hier und das wäre der Inhibitor. Ne? Wenn Sie nur Enzym und Substrat vorliegen haben, dann haben Sie je nach KM, je nach Affinität, brauchen Sie eine bestimmte Konzentration an Substrat, um das ganze Enzym mit Substrat zu sättigen, also sozusagen um E-Konzentration ES zu bekommen. In Gegenwart eines Inhibitors, der auch in diese Tasche hineinpasst, brauchen Sie mehr Substrat, um diesen Zustand zu erreichen, weil dieser Inhibitor natürlich kompetiert hier. Der tut so, als wäre Substrat, aber er ist kein Substrat. Aber wenn Sie sehr viel Substrat anbieten, dann werden Sie irgendwann den Inhibitor verdrängen und Sie bekommen auch irgendwann mal Ihr Enzym sozusagen komplett komplexiert mit Substrat. Das wäre Vmax. Ja, wenn das Enzym komplett mit Substrat gesättigt ist, dann haben wir Vmax. Aber Sie brauchen, um Vmax zu erreichen, brauchen Sie eben höhere höhere Substratkonzentration. Das Substrat muss den Inhibitor verdrängen. Und deshalb ist es scheinbar so, als würde in Gegenwart des Inhibitors der KM sich verändern, und zwar der KM, man muss überlegen, größer werden. Also man braucht größere Mengen an Substrat, um halbmaximale Geschwindigkeit zu erreichen. Können Sie sich das vorstellen? Ein bisschen schwierig, ne? Aber ich glaube, das kann man sich vorstellen. Wir haben ja gesagt, das ist eine Konstante. Der KM-Wert ist eine Konstante für ein Enzym-Substrat-Paar. Ja? Aber in Gegenwart eines Inhibitors erhöht sich der KM, also verringert sich scheinbar die Affinität des Substrats zum Enzym, weil sie dieses Teil hier verdrängen müssen. Und deshalb verändert sich der KM, aber irgendwann, wenn Sie sehr hohe Konzentrationen an Substrat anbieten, dann verdrängen Sie allen Inhibitor und Sie erreichen Vmax. Ne? Also die Message ist hier, bei kompetitiven Inhibitoren, in Gegenwart eines kompetitiven Inhibitors, bleibt Vmax unverändert, aber KM verändert sich. Ne? Die Affinität, die scheinbare Affinität des Substrats zum Enzym verringert sich und deshalb wird KM größer. Sie brauchen größere KM-Werte, größere Substratwerte, um halbmaximale Geschwindigkeit zu erreichen. Ne? Das sieht man hier und im Leinweber-Bergplot sieht es dann also so aus, das ist die ungehemmte Kurve hier, ja? Das ist die gehemmte, Vmax ist identisch, diese beiden Kurven kreuzen sich hier im Vmax, aber KM verändert sich entsprechend. Ne? Das ist die kompetitive Hemmung. Also scheinbare Änderung des KMs gleicher Vmax. Ganz wichtig. Also das wird immer mal wieder gefragt, ne? Was ist das Charakteristikum einer kompetitiven Hemmung? Ne? Da müssen Sie das hier entsprechend ankreuzen. Das Zweite ist die nicht kompetitive Hemmung eines Enzyms. Unter nicht kompetitiver Hemmung versteht man, dass ein Enzym, ich mache das mal hier so hin, ja, Sie haben ja das Enzym und jetzt findet die Hemmung nicht am aktiven Zentrum statt, sondern sie findet irgendwo anders statt. Ich sage mal hier. Ja. Also nehmen wir an, hier gibt es auch eine Stelle für, mach das mal so. Sie haben jetzt hier ein zweites Substrat, das bindet hier irgendwie, ja, ein Inhibitor, und das führt dazu, dass da, wo das gebunden ist, sich das aktive Zentrum in der Struktur verändert. Also Sie haben das aktive Zentrum hier und Sie binden hier und dann verändert sich das aktive Zentrum. Das ist sozusagen eine Langwirkung, eine Fernwirkung, strukturelle Fernwirkung auf das aktive Zentrum durch die Bindung des Inhibitors. Das bedeutet natürlich, dass jetzt dieses aktive Zentrum hier, das so verändert ist, aus einer Teilpopulation des Enzyms heraus, dass das nicht mehr angesteuert werden kann von dem Substrat. Das Substrat kann nur hier binden, aber eben nicht hier. Ja, das geht nicht. Das heißt, formal wird durch die Bindung des Inhibitors ein Teil des Enzyms aus dem Pool rausgezogen. Ist nicht mehr vorhanden für diesen Inhibitor. Das können Sie auch nicht kompensieren, indem Sie mehr Substrat dazugeben, denn das ist jetzt, passt einfach nicht mehr. Und aus diesem Grund ist es bei der nicht kompetitiven Hemmung so, dass der KM identisch bleibt, denn nur das Enzym, der Enzymteil, der tatsächlich nicht gehemmt ist, kann hier mit dem Substrat reagieren. Der gehemmte Teil des Enzyms, der gehemmte Anteil des Enzyms kann gar nicht mit dem Substrat reagieren. Also die Affinität des Substrats zum Enzym bleibt erhalten, aber, also KM ist identisch, aber die formal verschwindet Enzym sozusagen aus dem Ansatz komplett für das Substrat und deshalb verringert sich Vmax. Sie haben weniger Enzym, das hier an der Katalyse sich beteiligen kann. Ne? Und das sehen Sie dann hier im Leinenweber-Birkblut. Hier kreuzen sich hier sozusagen laufen die KM-Werte in den gleichen Punkt hinein, weil KM identisch ist, aber Sie haben unterschiedliche Vmax-Werte. Ne? In Gegenwart des Inhibitors haben Sie scheinbar weniger Enzym. Scheinbar weniger Enzym und deshalb kleinere Vmax-Werte. Also das Charakteristikum einer nicht kompetitiven Hemmung heißt gleiches KM, gleiche KM-Werte, geringere Vmax-Werte. Das sind die beiden Situationen. Muss man sich einmal klar machen, da muss man das nicht auswendig lernen, sondern dann hat man das immer parat. Die kompetitiven Inhibitoren, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine gewisse strukturelle Ähnlichkeit zum Substrat haben. Bei Arzneimitteln gibt es da ohne Ende Beispiele, ja, wo sozusagen am Enzym, das Substrat für ein Enzym das Vorbild ist und dann machen die Chemiker Strukturen, die ähnlich aussehen, aber die nicht mehr umgesetzt werden können. Bei der nicht kompetitiven Hemmung ist die Struktur von Substrat und Inhibitor sind völlig andere Strukturen, ja, weil der Inhibitor ja an einer ganz anderen Stelle bindet als das eigentliche Substrat. Also da hat man keine strukturelle Ähnlichkeit mehr. Die meisten Inhibitoren unter den Arzneimitteln sind kompetitive Inhibitoren, also folgen diesem Prinzip hier. Aber es gibt immer mehr auch alle nicht kompetitive Inhibitoren, ja, das wird jetzt richtig neu entdeckt, sage ich jetzt mal. Früher hat man da nicht so viel darauf gesetzt, aber heute gibt es mehr und mehr Wirkstoffe, die an Enzymen nicht kompetitiv inhibieren. Zum Beispiel bei der reversen Transkriptase bei HIV-Patienten, ja, die bekommen Medikamente, Wirkstoffe, die die reverse Transkriptase, also das Enzym, hemmen, das aus der RNA, aus dem genomischen RNA des HIV-Virus eine DNA macht. Ja? Und dieses Enzym können Sie durch kompetitive Inhibitoren hemmen. Die sehen dann aus wie Nukleotide, also wie Bausteine, die an einer Polymerase, von einer Polymerase genommen werden, aber eben unterschiedlich sind von den klassischen Bausteinen ACGT. Oder nicht kompetitive Inhibitoren, die eben an einer anderen Stelle des Enzyms arbeiten, die haben überhaupt nichts mehr mit DNA-Bausteinen zu tun, ja? Also strukturell. Sehr interessant. Die dritte Möglichkeit ist die allosterische Enzymregulation. Allosterische Enzymregulation ist ein wichtiges Phänomen, das vor allen Dingen dann auftritt, wenn das Enzymsystem die Möglichkeit hat, eine Quaterstruktur zu bilden. Also wenn nicht nur eine Unterhalb, wir haben gesagt, Primärstruktur ist die Sequenz, Sekundärstruktur ist Faltblatt und Alpha-Helix, Tertiärstruktur ist die dreidimensionale Struktur dieses Moleküls. Und unter Quaterstruktur versteht man eben, wenn mehrere Untereinheiten zu einem Holoenzym zusammengebaut werden. Und vor allen Dingen dann in diesem Fall, also sagen wir, Sie haben vier Untereinheiten, dann kann es hier zur allosterischen Enzymregulation kommen. Nämlich, indem ein Regulator, also hier haben Sie zunächst einmal ein Substrat, das wird in Produkt umgewandelt, aber Sie können auch einen Regulator haben, der, das ist auch noch Substrat hier, der jetzt das aus einer Vorstufe, sozusagen enzymatischen Vorstufe, die aktive Form macht, die dann erst in der Lage ist, sehr effizient Produkt zu machen. Also zum Beispiel hier haben Sie eine Quaterstruktur, also vier Untereinheiten. Und diese Untereinheiten werden jetzt durch einen, der ist hier nicht eingezeichnet, durch einen allosterischen Modulator, also auch ein Molekül, ein kleines Molekül, das jetzt hier irgendwo bindet, werden diese eher inaktiven oder wenig aktiven Formen des Enzyms umgewandelt in aktive, ja, da, und die können dann anfangen, sozusagen Substrat umzusetzen, also Produkt zu bilden. Ja, und wenn dieser Komplex hier so vorliegt in dieser aktiven Form, dann geht das sehr schnell. Also Sie haben hier einen Übergang von aktiv nach inaktiv, von inaktiv nach aktiv. Und das wird eine solche Kinetik hier, die wird sozusagen nicht wiedergegeben durch diese Kurve, wie wir sie aus der Michael-Menden-Gleichung kennen. Ja, das wäre die, dann haben Sie, das, eine solche Kurve erhalten Sie, wenn Sie sozusagen das Enzym in aktiver Form vorliegen haben, Sie bieten Substrat an, dann wird Produkt gebildet. Aber hier haben Sie das Enzym in einer, will ich sagen, inaktiven Form, aber in einer weniger aktiven Form vorliegen, es langsam umgewandelt wird in die aktive Form und die macht dann die eigentliche Produktbildung. Und sowas ergibt sich aus einer solchen Sigmoidenkurve. Also es geht langsam los. Ja, Sie haben hier, Sie geben jetzt hier den Substrat dazu, aber auch diesen Modulator. Dann geht es langsam los. Haben Sie, eins wird umgewandelt, zwei werden umgewandelt und so weiter. Und dann plötzlich steigt die Geschwindigkeit dramatisch an und es wird Vmax erreicht. Also hier ist wieder Vmax. Also nicht so, sondern eben in dieser Sigmoidenkurve. Ja, das ist ein ganz wichtiges Phänomen, weil Sie über eine solche Funktion hier in viel kleineren Konzentrationsbereichen sozusagen die Geschwindigkeit dramatisch ändern können. Hier, in diesem Fall hier, brauchen Sie relativ große Konzentrationsbereiche an Substrat, sagen, um tatsächlich die Geschwindigkeit zu ändern. Ja, hier sind Sie 10%, hier und so weiter. Ja. der Maximalgeschwindigkeit hier 50%, 80% und so weiter. Die müssen sehr lange hier auf der Substratachse sozusagen wandern, um die Geschwindigkeit hochzufahren, um wieder zurückzufahren. Also das System ist relativ träge. Wohingegen hier in diesem Fall, aber vor allen Dingen in dem Bereich hier, wo Sie hier an diesem Umschlagpunkt sind, also wie eine Titrationskurve, sieht das ja aus, also in diesem Konzentrationsbereich, sage ich mal hier, ja, hier, da reichen kleinste Konzentrationsunterschiede aus, um von extrem aktiv zu extrem inaktiv zu kommen. Und das ist manchmal wichtig, sehr wichtig sogar. Und deshalb sind solche Enzyme allosterisch reguliert. Also hier habe ich das, hier sehen Sie Vmax halb und so weiter, das ist alles das Gleiche. Hier die normale Regulation, die allosterische Regulation. Sie sehen, um von 30-80% zu kommen in der Geschwindigkeit der enzymatischen Reaktion, müssen Sie hier von dieser Substratkonzentration bis zu dieser Substratkonzentration gehen, also einen Riesenbereich hier abfahren. Wohingegen hier ist es diese Substratkonzentration und diese Substrat, also ein ganz kleiner Bereich. Ja, da sieht man das sehr schön und hier ein ganz kleiner Bereich. Und das ist immer dann erforderlich, wenn Sie Reaktionswege umstellen müssen. Beispielsweise bei der Verdauung, ja, bei der Glykolyse, ja, da ist es wichtig, dass Sie sozusagen sehr schnell umschalten können von Glukoseabbau nach Gluconeogenese, also Glukoseaufbau wieder, weil Sie ja die Konzentration an Blutglukose konstant halten müssen bei 100 Millimol pro Deziliter und deshalb müssen Sie hier sehr sauber regulieren können und solche Enzyme sind dann oft allosterisch reguliert. Hier sehen Sie die normale Kurve und Sie können jetzt aktivieren, ja, oder inhibieren, das heißt aktivieren heißt, dass Sie das Enzym durch einen Modulator so verändern, dass Sie bei niedrigeren Konzentrationen bereits diese halbmaximale Geschwindigkeit erreichen. Oder inhibieren, das heißt, dass Sie durch einen solchen Modulator das Enzym so einstellen, dass es bei höheren Konzentrationen erst maximale Geschwindigkeit oder halbmaximale Geschwindigkeit erreicht. Also das ist ein wichtiges Phänomen, vor allen Dingen im Stoffwechsel, der Stoffwechselphysiologie. Viele dieser Enzyme sind allosterisch reguliert, um sozusagen den Stoffwechsel sehr schnell anpassen zu können bei geringen Konzentrationsunterschieden, um ein Optimum eines bestimmten Biomoleküls. Nochmal zusammenfassen, Enzyme haben aktive Zentren, sie fixieren Substrat und Co-Substrat reversibel, dadurch erniedrigen sie die Aktivierungsenergie einer Reaktion, sie sind substratspezifisch, wirkungsspezifisch und regulierbar, entweder kompetitiv, nicht kompetitiv oder allosterisch. Und sie sind charakterisiert durch die katalysierte Reaktion, durch die Michaelis-Menten-Konstante, also durch den KM-Wert, durch den isoelektrischen Punkt. Das heißt, wenn Sie ein Enzym titrieren, wie jedes Protein, das können Sie titrieren und an irgendeinem pH-Wert haben Sie genauso viele negative wie positive Ladungen. Das nennt man den isoelektrischen Punkt. Und durch den Kofaktorbedarf der katalysierten Reaktion. Also sehr häufig reicht es nicht aus, einfach ein Substrat zu haben, um ein Produkt zu bekommen, sondern Sie brauchen auch ein Kosubstrat. Beispielsweise bei Redoxreaktionen und so weiter, da brauchen Sie eben auch Kosubstrate oder bei Transferasen, also Kinasen zum Beispiel, wo Phosphatgruppen übertragen werden, das ist der Kofaktor ATP und so weiter. Das ist die Zusammenfassung dieses Kapitels. Wichtiges Kapitel, enzymatische Enzymologie, sehr knapp hier jetzt besprochen, aber eben doch sehr wichtig. So, damit bin ich hier durch mit der Präsentation. Ich muss jetzt mal ganz schnell eben auf die nächste gehen. Wir wollen nämlich jetzt im nächsten Kapitel, haben wir noch 10 Minuten, wollen wir uns jetzt verabschieden von der, ich sag mal, von der Biochemie von, hinsichtlich der Ausstattung, der molekularen Ausstattung. Wir haben das sehr exemplarisch besprochen an den Aminosäuren und den Proteinen. Ein genauso großes Kapitel hätte man machen können mit den Lipiden. Man hätte genauso großes Kapitel machen können mit den Nukleinsäuren. Das wollen wir alles nicht machen. Das müssen Sie sagen, lernen. Ja, wir können nicht alles besprechen hier. Aber wir wollen jetzt in diesem nächsten Block hier, wollen wir ein bisschen Physiologie machen. Da wollen wir uns angucken, wie, ja, wie funktioniert Biochemie jetzt tatsächlich in der Physiologie. Und dazu schauen wir uns die Energiegewinnung bei Heterotrophen an, also bei Organismen, die nicht photosynthetisieren können, die also angewiesen sind auf, vor allen Dingen auf Glucose, aber zum Teil auch auf andere Verbindungen, um sozusagen Energie zu gewinnen und damit dieses Fließgleichgewicht am Laufen zu halten. Nun, das Leben prinzipiell, sag ich mal, ist natürlich abhängig von Fließgleichgewichten. Das heißt, Sie müssen in ein System, das in der Lage ist, Substrate aufzunehmen, aber auch Produkte abzugeben, ja, selektiv, ja, durch semipermeable Membranen, die Zellen als Reaktionsräume abschließen, müssen Sie letztlich Energie gewinnen, um mit Hilfe dieser Energie, wie gesagt, diese Fließgleichgewichte am Laufen zu halten. Und die Quelle der Energiegewinnung ist sozusagen das Licht, das bei uns mehr oder weniger unbegrenzt zur Verfügung steht, ja? Und ein System, das eben in der Lage ist, diese Energie zu verwerten und die Energie letztlich in Materie umzusetzen, in Biomaterie umzusetzen. Und die Materie, die hier gebildet wird, also das primäre Molekül, was aus der Photosynthese herauskommt, die primären Moleküle sind Kohlenhydrate, also Glucose und Sauerstoff. Die werden dann von heterotrophen Organismen verwertet, werden also aufgenommen. Wir als heterotrophe Organismen, die nicht in der Lage sind, diese Photosynthese hier zu machen, diese primäre Energieverwertung und damit Molekülherstellung zu machen. Wir nehmen im Wesentlichen Kohlenhydrate auf, ja, auch wenn das viele andere Moleküle sind, aber letztlich lässt sich alles auf Glucose zurückführen. Glucose ist sozusagen das Kardinalmolekül der Biochemie. Kohlenhydrate auf und Sauerstoff auf, um die dann zu verbrennen, Kohlenhydrat komplett abzubauen. Ja, also Glucose ist eine C6-Verbindung. Und diese C6-Verbindung komplett zu oxidieren zu CO2, das ist also zu 6CO2, dazu brauchen wir Sauerstoff, um dann daraus eben, wie gesagt, CO2 zu machen und H2O. Und CO2 und H2O brauchen wiederum die Autotrophen, also die photosynthetischen Organismen, Pflanzen, ja, die jetzt mit CO2 und H2O und H mal Nü, also Energie, wiederum C6-Moleküle machen, also Glucose machen. Das ist ein fantastischer Kreislauf hier, wenn man sich das mal überlegt. Ja, also das ganze System ist hier voneinander abhängig. Wir haben also photosynthetisierende Organismen, die aus Wasser und CO2 und Licht Sauerstoff und Glucose machen, die wiederum verwendet wird von heterotrophen Organismen, um diese Kohlenhydrate mit Hilfe des Sauerstoffs zu verbrennen und wieder H2O und CO2 zu machen. Ne? Schon ein fantastisches System. Wenn Sie gucken, wenn Sie mal einen Samen nehmen, sagen wir so einen Kürbiskernsamen oder Sesamen oder weiß der Geier was, stecken den in so einen Blumentopf rein, ne? Dann müssen Sie dem nur Arm zu Wasser geben. Ja? Und dann wächst er, kommt da irgendwas rausgewachsen. Ja. Nichts brauchen Sie dazugeben. Das ist erstaunlich, ich finde das phänomenal. Ja. Also, es ist einfach aus dem Nichts herauskommt. Aber natürlich ist es nicht nichts, ja. Sondern es ist Wasser, CO2 ist sowieso da und Licht. Also wenn Sie das in den Keller stellen würden, in den Topf, ja, wird nichts passieren. Ne? Also ins Dunkle hinein. Sie brauchen also Licht, stellen diesen Topf ins Licht und gießen abends Wasser drauf oder lassen ihn drauf und stehen, dass es draußen drauf regnet. Dann fängt dieses Teil an, Biomasse zu machen. Und zwar gewaltig Biomasse zu machen. Schauen Sie sich einen Baum an oder irgend sowas. Ja. Gewaltige Mengen von Biomasse, nur mit Wasser, CO2 und Licht. Ja, schon erstaunlich. Und ein paar Mineralien sind da auch noch drin in der Erde. Ein bisschen Stickstoff braucht man natürlich, ja. Wissen die Bauern. Ja. Deshalb tun sie anständig Stickstoff drauf. Normalerweise ist da genug da, damit das Zeug wächst. Aber letztlich braucht das System nur Wasser und Licht. Auch CO2 ist da. Und daraus wird dann Biomasse, zunächst einmal nur Glukose. Und diese Glukose wird dann umgewandelt durch extrem komplexe biochemische Prozesse in Aminosäuren, in Nukleinsäuren, in Lipide und so weiter, in diese ganzen Moleküle, die wir ganz zu Anfang kennengelernt haben. Nun, wir beschäftigen uns mit der Energiegewinnung von Heterotrophen, also hier in diesem Bereich befinden wir uns jetzt hier und schauen uns das an, wie das funktioniert. Und wenn Sie als heterotropher Organismus, also so wie wir daherkommen, Energie machen wollen, was letztlich ATP ist, ja, ATP ist die energetische Währung, sag ich mal, des biologischen Systems, also Sie müssen ATP machen, um dieses Fließgleichgewicht am Laufen zu halten, dann können wir das machen aus Kohlenhydrate, aus Fetten und aus Protein. Und zwar unterschiedlich effizient. Und wir werden uns mit der Energiegewinnung aus Kohlenhydraten beschäftigen, die, wie gesagt, direkt aus den photosynthetischen Organismen herauskommen. Später auch mit Fetten und dann auch ganz kurz mit Proteinen, weil das ein sehr ineffektiver Weg ist, um ATP zu machen. Aber die Glykolyse und auch der Fettabbau, das sind sehr effiziente Wege, um tatsächlich ATP zu machen. Also wir konzentrieren uns hier auf diesen linken Ast hier, Stärke und Glykogen, die polymeren Formen der Glucose, ja, Alpha-D-Glucose, die als Energiequelle zunächst einmal, um daraus erst Glucose zu machen und dann letztlich ATP zu machen. Dazu muss dieses System verschiedene Wege durchlaufen. Der erste Weg ist die Glykolyse, das heißt Glucose wird abgebaut zu Pyruvat, also ein C6-Molekül wird zu zwei C3-Molekülen umgewandelt. Pyruvat ist ein C3-Molekül, das dann in ein C2-Molekül umgewandelt wird, Acetyl-CoA, also C3 nach C2, wir werden das alles genau besprechen. Das geht dann in einen Zyklus, den sogenannten Citratzyklus, wo dieses C2-Molekül nochmal gespalten wird zu zwei C1-Molekülen, zweimal CO2. Und was bei diesem ganzen Prozess passiert, sind sogenannte Reduktionsäquivalente gebildet, also Substanzen, Moleküle, die ihrerseits in der Lage sind, oxidiert zu werden, ja, die selbst reduzierte Molekülformen darstellen, eines Redoxpaars, die ihrerseits oxidiert werden können. Und diese Reduktionsäquivalente werden dann benutzt, um Sauerstoff, den wir einatmen, Sauerstoff zu reduzieren zu Wasser, wobei diese Reduktionsäquivalente selbst oxidiert werden. Das nennt man dann die Endoxidation, die Atmung. Ja? Also letztlich läuft das alles darauf hinaus, und zwar in allen drei Prozessen, aus Sauerstoff, den wir atmen, Wasser zu machen und CO2. Also gehen wir nochmal zurück. Ja? Wir nehmen die Kohlenhydrate und den Sauerstoff auf, um daraus CO2 zu machen und Wasser. Also der Sauerstoff wird reduziert zu Wasser. Und da in diesem Prozess sozusagen steckt unglaublich viel Energie drin, die wir jetzt nutzen können, um eine der energiereichsten Biomoleküle zu machen, nämlich ATP, das seinerseits in der Lage ist, andere Prozesse, die Energie brauchen, zu treiben, für diese Prozesse die Energie zur Verfügung zu stellen. Und das werden wir dann Anfang nächsten Jahres besprechen. Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachten, einen guten Rutsch und alles Gute für das nächste Jahr und das nächste Semester. Dankeschön.